Ja, wir möchten heute zusammen aus Gottes Wort den Psalm 57 betrachten. Und so möchte ich diesen Psalm zu Beginn vorlesen. Psalm 57. Dem Vorsänger verdirbt nicht von David ein Miktam, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn zu dir nimmt Zuflucht meine Seele, und ich will Zuflucht nehmen zum Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Zu Gott, dem Höchsten, will ich rufen, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Vom Himmel wird er senden und mich retten. Er macht zum Hohn den, der nach mir schnaubt. Senden wird Gott seine Güte und seine Wahrheit. Mitten unter Löwen ist meine Seele, unter Flammensprühenden liege ich, unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile sind und deren Zunge ein scharfes Schwert ist. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Ein Netz haben sie meinen Schritten bereitet, es beugte sich nieder meine Seele, eine Grube haben sie vor mir gegraben, sie sind mitten hineingefallen. Befestigt ist mein Herz, o Gott, befestigt ist mein Herz. Ich will singen und Psalmen singen. Wache auf, meine Seele, wacht auf, Harfe und Laute. Ich will die Morgenröte wecken. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, will dich besingen unter den Völkerschaften. Denn groß bis zu den Himmeln ist deine Güte und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Amen. Wir haben schon in einigen der letzten Psalmen gesehen, dass David sie in der Situation geschrieben hat, als er vor Saul floh. Und so ist auch dieser Psalm auf dieser Flucht vor Saul geschrieben. Und wir lesen es auch, wenn wir in 1. Samuel gehen, dass David sich dabei auf dieser Flucht immer wieder in Höhlen versteckt hat. Und genau in dieser Situation, in so einer Situation, schreibt David diesen Psalm oder von dieser Situation handelt dieser Psalm. Und der Inhalt ist auch ähnlich wie die anderen Psalmen, die wir die letzten Wochen schon betrachtet haben, auch sehr ähnlich zum Psalm 56 von letzter Woche. Es geht hier wieder um David und seine Feinde und wie David inmitten dieser Verfolgungsjagd auch Angst hat, aber wie er auch mit dieser Angst und mit seiner Not umgeht. Wir haben es schon im letzten Psalm gesehen, David hatte Angst in dieser Situation und das gleiche erkennen wir auch im Psalm 57, denn er sagt, oder wir sehen es hier, er flieht vor Saul in eine Höhle, also er läuft weg vor seinen Feinden und ich denke, das ist ein Zeichen von Angst. Gleichzeitig ist es auch so, dass es eine natürliche Reaktion ist, Angst zu haben. Eine ganz menschliche Reaktion, die zu unserem Leben dazugehört. Doch das Entscheidende dabei ist, wie wir mit Angst umgehen. Ich denke, daran können wir sehr große Fehler begehen oder es auch richtig machen. David könnte zum Beispiel in dieser Situation, als er flieht, seinen Fokus voll auf seine Verfolger richten. Er könnte auf die Größe des Heeres Sauls schauen und auf dessen Überlegenheit und auf viele andere Dinge. Er könnte einfach auf das schauen, was ihm Angst bereitet, aber wohin würde es ihn führen? Ich denke, es würde ihn zu einer lähmenden Angst führen und auch zu Verzweiflung. Vielleicht würde er sogar irgendwie verrückt werden vor Angst und er würde eine sehr tiefe Unruhe empfinden. Ich denke, wir alle wissen es irgendwo aus Erfahrung. Angst kann wirklich sehr schlimme Gefühle in uns auch bewirken. Aber genau so, wie ich es gerade beschrieben habe, ging David eben nicht mit seiner Angst um. Er richtete den Blick nicht auf das, was ihm Angst bereitete, sondern er richtete seinen Blick davon weg und hin zu Gott. Und genau dieser Blick auf Gott brachte ihm Ruhe und Frieden und auch Zuversicht und eine Gewissheit, dass er sicher ist inmitten dieser Verfolgung. Und so soll dieser Psalm uns heute dazu ermutigen, genau das Gleiche zu tun wie David. Richte deinen Blick in der Angst auf Gott. So habe ich meine Andacht überschrieben. Richte deinen Blick in der Angst auf Gott. Auch wir sind heute in vielfältigen Situationen von Angst betroffen. Manch einer hat vielleicht Angst, in die Schule zu gehen oder auch auf die Arbeit zu gehen, weil dort vielleicht Menschen oder auch Situationen auf einen warten, die furchterregend sind. Manchmal müssen wir vielleicht mit irgendwelchen Leuten unangenehme Gespräche führen und haben Angst davor. Andererseits fürchten sich, glaube ich, auch sehr viele Menschen, auch Christen, vor der Zukunft. Und ich glaube auch angesichts der aktuellen Situation auf dieser Welt mit all den Kriegen, mit dem Hass, mit dem Bösen, auch in Deutschland lesen wir von vielen Messerstechereien und so weiter, auch davor fürchten sich viele. Und ich glaube auch wir als Christen grundsätzlich geraten mehr und mehr unter Druck, weil wir eben ganz andere Werte vertreten als die, die in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft propagiert werden. Und das wird unweigerlich Menschen gegen uns aufbringen, wie wir auch schon in der Vergangenheit an vielen Beispielen sehen konnten. Ich habe da zum Beispiel an Olaf Latzel gedacht. Ich denke, viele kennen ihn, aber auch ganz aktuell natürlich vielleicht Charlie Kirk, der auch andere Werte vertreten hat und dafür sterben musste. Aber auch ganz viele andere, denke ich, haben das schon erlebt, dass wir als Christen Hass empfangen werden, wenn wir Gottes Werte vertreten und nicht die Werte der Gesellschaft. Und ja, auch wenn wir auf andere Länder schauen, Syrien zum Beispiel oder andere Länder, in denen sehr starke Christenverfolgung herrscht, da sehen wir dann vielleicht auch, wie schlimm es vielleicht auch uns bald ergehen könnte, auch hier im Westen. Ich glaube, all das kann uns natürlich auch sehr große Angst bereiten. Aber wenn wir nur auf alles Böse schauen, auf die schlimmen Umstände dieser Welt, wenn wir den Blick auf so etwas richten, was uns Angst macht, dann wird uns das lähmen. Ich glaube, je mehr wir den Blick auf so etwas richten, desto hoffnungsloser und kraftloser werden wir werden. Und vielleicht wird darin jemand auch, oder manche werden darin vielleicht auch depressiv. Wenn wir dagegen unseren Blick davon wegnehmen und auf Gott richten, dann werden wir Hoffnung und Freude und Dankbarkeit empfinden. Und unser Blick wird sich trotz angsteinflößender Menschen und Umstände erhellen und wir werden nicht angstvoll in die Zukunft schauen. Und so wollen wir uns an David ein Vorbild nehmen und auch an diesem Psalm weiter lernen, richtig mit Angst umzugehen. Zu Beginn betet David hier im ersten Teil von Vers 2: Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig. Und in vielen dieser Gebete von David sehen wir seine Demut, obwohl er auch wirklich mit großen Emotionen zu Gott kommt. Er sagt oft, ich schreie zu Gott, es geht ihm richtig schlecht. Aber obwohl es ihm so schlecht geht und er manchmal sogar schreit, weiß er immer noch, mit wem er es zu tun hat, nämlich mit Gott. Er ist dabei demütig. Wir sehen es zum Beispiel, wir sehen in Psalm 8, da betet David Folgendes: Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Das zeugt davon, dass David sich dessen bewusst war, dass er vor Gott ja eigentlich gar nichts ist und dass Gott ihm nichts schuldig ist. Er staunt darüber, dass Gott überhaupt über den Menschen nachdenkt. Und so weiß David, es ist lauter Gnade, wenn Gott in unsere Nöte eingreift, weil er letztendlich nicht dazu verpflichtet ist. Und so ist diese Bitte, sei mir gnädig, eine demütige Bitte um Gottes Eingreifen, das wir eigentlich nicht verdient haben. Und das ist eine wichtige Grundlage, denke ich, für jedes unserer Gebete. Diese Demut, das ist die wichtige Grundlage, um Gott in angemessener Weise im Gebet auch zu begegnen, trotz allem, was uns begegnet und womit wir zu kämpfen haben. Im weiteren Verlauf sehen wir jetzt eben, wie David inmitten seiner Angst, als er vor Saul weglief, seinen Blick auf Gott richtete. Er tat es zuerst, indem er Gott zu seiner Zuflucht machte. Er wusste, Gott ist meine Zuflucht. Das ist ein erster Punkt. Gott ist Zuflucht für uns. So sagt er im weiteren Verlauf von Vers 2, denn zu dir nimmt Zuflucht meine Seele und ich will Zuflucht nehmen zum Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Also David hatte Angst, weil Saul ihn verfolgte, um ihn zu töten. Ich habe schon darauf hingewiesen, diese Ängste sind menschlich. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der noch nie Angst hatte. Und wir sehen bei David auch, dass es nicht immer verkehrt ist, aufgrund dieser Angst auch zu handeln. Es ist nicht unbedingt verkehrt, sich in Sicherheit zu begeben und wegzulaufen. Wir sehen es bei David, er hat es getan. Er ist in eine Höhle verschwunden, hat sich dort versteckt. Gleichzeitig sehen wir bei ihm auch, dass er aber nicht einfach nur von den Menschen weggelaufen ist und sich versteckt hat, sondern vielmehr ist er in seiner Angst zu Gott gelaufen. Und auch wenn er sich hier versteckt hat, physisch in dieser Höhle, wusste er, dass letztendlich nur Gott wahren und echten Schutz geben konnte. Und so sagt er, Gott ist meine Zuflucht, du Gott bist meine Zuflucht. Und es ist dann auch ein schönes Bild, das David hier gebraucht. Er will sich unter dem Schatten der Flügel Gottes verstecken. Gott breitet seine Flügel über ihn aus, wie ein Muttervogel oder, sag ich mal, eine Henne ihre Flügel über ihre Küken ausbreitet. Und so kann der Feind ihn dann nicht mehr sehen und der Feind kann ihm dann auch nichts mehr anhaben. Wenn Gott uns auf diese Weise umgibt, dann kann außenrum, außen in unseren äußeren Umständen, der Feind und das Böse toben, wie es will. Wenn Gott uns umgibt, dann wird uns all das nicht treffen. Und so sehen wir, David suchte nicht einfach nur Schutz in einem Versteck, weil das allein ihm nicht helfen würde. Nein, er wusste, dass er Gottes Schutz brauchte. So ist die Frage an dich, wo versteckst du dich in deiner Angst? Wo suchst du Schutz? Versuchst du vielleicht einfach Menschen aus dem Weg zu gehen, vor denen du dich fürchtest und hoffst, dass du ihnen einfach niemals begegnen wirst? Oder gehst du zu Gott und bittest ihn um Schutz, damit die Menschen dir letztendlich nichts anhaben können? Wenn du weißt, dass Gott dich umgibt und du unter dem Schatten seiner Flügel bist, dann können dir Menschen auch so viel Böses wollen, Gott wird bestimmen, wie weit sie gehen können. Und er hat auch die Macht, dich so zu bewahren, dass dir inmitten dieser Menschen und Feinde trotzdem nichts Böses zustoßen wird. Und dass er diese Macht hat, es wird noch deutlicher, wenn wir dann in Vers 3 weiterlesen, wo David sagt, zu Gott, dem Höchsten, will ich rufen. Also es ist nicht irgendwer, es ist der Höchste. Da gibt es niemand, der über Gott steht. Es ist der Höchste, derjenige, der alle Macht und Autorität hat, der Schöpfer und der König des ganzen Universums. Es ist der souveräne Gott, der wirklich alles tun kann, was er will. Und wenn dieser Gott seine Flügel, seinen Schutz über dich ausbreitet, was musst du da noch fürchten? Wir haben es letzte Woche gelesen im Psalm 56, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten, was sollte der Mensch mir tun? Und so, das können wir sagen, wenn wir wissen, dass wir unter dem Schutz Gottes sind. Und David war sich eben bewusst, dieser Gott ist mein Gott und das ist der Gott, der sich um mich kümmern wird. Deswegen sagt er dann auch in Vers 3 weiter, zu Gott, dem Höchsten will ich rufen, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Gott ist also ein Gott, der seinen Kindern hilft. Das ist ein zweiter Punkt, den wir berücksichtigen müssen in unserer Angst. Gott ist ein Gott, der seinen Kindern hilft. Er ist an unserer Seite. Er führt die Sache seiner Kinder. David sagt, der es für mich vollendet. Er war sich so 100% sicher, dass Gott sich um ihn kümmern würde. Wir wissen es aus der Schrift, Gott ist es nicht egal, wie es seinen Kindern geht. Und wir haben das in vielen Psalmen auch schon bestätigt bekommen. Und auch Vers 4 in diesem Psalm zeugt davon, dass David sich dieser Tatsache gewiss war, denn dort sagt er, vom Himmel wird er senden und mich retten. Er macht zum Hohn den, der nach mir schnaubt. Senden wird Gott seine Güte und seine Wahrheit. Gott wird eingreifen, so sagt es David hier. Und er war sich daran ganz sicher. Und um diese Gewissheit zu haben, dass auch wir diese Gewissheit haben können, müssen wir eben den Gott kennen, wie er sich in der Bibel offenbart. Wir müssen sein Wesen kennen und wir müssen auch seine Zusagen kennen. Zum Beispiel die Zusagen, die wir auch in Psalm 34 schon gelesen haben. Da heißt es im Vers 16: Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Schreien. Und in Vers 20 heißt es dann noch: Zahlreich sind die Widerwärtigkeiten des Gerechten, aber aus ihnen allen errettet ihn der Herr. Wenn du also Gott kennst und sein Kind bist und weißt, wie er mit seinen Kindern umgeht, dann wird Ruhe in dein Herz einkehren, auch wenn du inmitten von bösen Menschen bist, die dir etwas antun wollen. Und deswegen musst du deinen Blick wegrichten von diesen furchterregenden Menschen oder auch Umständen und ihn auf Gott richten und dir eben diese Tatsachen zu Herzen nehmen. Und im Glauben auf diese Tatsachen vertrauen. Nur dann kann nämlich sein Herz Ruhe finden, weil es dann ja auch weiß, der Höchste persönlich ist an meiner Seite. Und dieser Höchste, der souveräne und allmächtige Gott, ist an meinem Wohlergehen interessiert. Und er hat meine Situation in seiner Hand. Also kann mir letztendlich nichts zustoßen, was nicht aus seiner gütigen Hand kommt. David sagt in Vers 4: Senden wird Gott seine Güte und seine Wahrheit. Güte bedeutet unter anderem, dass Gott Gutes tut an sich, aber es bedeutet auch, dass er sich der menschlichen Bedürfnisse annimmt. Und Wahrheit, das Wort Wahrheit wird oft auch mit dem Wort Treue übersetzt. Also bedeutet es, dass Gott treu ist. Er handelt in Übereinstimmung mit seinem Wesen und er handelt auch in Übereinstimmung mit seinen Zusagen. Und so können wir uns darauf verlassen, dass unser Gott ein gütiger Gott ist, der Gutes mit uns im Sinn hat und dass er unsere Sache gut führt, so wie er es eben in seiner Wahrheit und Treue versprochen hat. Und er wird es tun. Er wird all diese Dinge tun, die er verheißen hat, auch wenn sie nicht immer sofort passieren und auch wenn wir nicht immer verstehen, warum er es so oder so tut. Ich glaube, in diesen Momenten, in diesen Situationen müssen wir es vor allem vermeiden, Gott unsere eigenen Vorstellungen aufzuzwingen. Vielleicht will Gott manchmal Schwierigkeiten und auch angsteinflößende Situationen gebrauchen, um an uns zu wirken. So haben wir es auch letzte Woche schon gehört. Wenn wir aber jetzt meinen, das Gute, was ich brauche, ist doch, dass Gott einfach all das Schlimme jetzt wegnimmt, dann werden wir unzufrieden sein und können dann nicht zur Ruhe kommen. Es heißt in Psalm 147, Vers 11: Der Herr hat Wohlgefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Güte harren. Also er möchte, dass wir auf sein Eingreifen, auf seine Güte, auf sein Wirken hoffen und auch geduldig darauf warten und uns auf seine Wege einlassen, wie er es bestimmt, auch wenn wir sie nicht immer sofort verstehen. Und wie gut ist es doch, diesen, den Höchsten an unserer Seite zu haben, der wirklich in seiner Güte und nach seiner Wahrheit an uns handeln wird. Wenn wir auf ihn hoffen und uns auf diese Tatsachen verlassen, dann werden wir ruhig werden und können ruhig werden. Und indem wir so unseren Blick auf diesen Gott richten, der unsere Zuflucht ist und der seinen Kindern Gutes tut, werden wir erleben, dass Gott uns dann Ruhe und auch Sicherheit gibt. Das ist ein dritter Punkt. Gott gibt Ruhe und Sicherheit. Genau das erlebte David. Er beschreibt jetzt in Vers 5 diese schlimme Situation, diese angsteinflößende Situation, in der er sich befindet. Da heißt es dann: Mitten unter Löwen ist meine Seele, unter Flammensprühenden liege ich, unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile sind und deren Zunge ein scharfes Schwert ist. Also offensichtlich redet er hier über seine Feinde und wie böse sie sind. Und wir lesen es auch in 1. Samuel in einer Situation, wo David sich in der Höhle versteckte, wo dann genau in diese Höhle Saul selbst, sein Verfolger, reinkommt. Und ich weiß nicht, wie es David da im ersten Moment erging. Aber ich glaube schon, dass das erstmal sein Herz höher schlägt. Vielleicht hat er auch Angst. Also, wenn wir jetzt nochmal hier Vers 5 lesen, da sehen wir ja, wie David sich dessen bewusst war, dass diese Verfolger wirklich einen Hass auf ihn hatten, dass sie böse waren, Böses mit ihnen im Sinn hatte. Und er wusste ganz genau, sie sind hier, um mich zu töten. Und jetzt sind diese bösen Verfolger so nah dran, so nah, dass er sie sogar sehen kann und hören kann. Und das ist eben diese Situation in Vers 5. Aber obwohl es erstmal so eine, nach außen so eine schlimme Situation ist, schimmert aus diesen Worten in Vers 5 auch eine gewisse Ruhe und auch Zuversicht hervor. Er sagt, unter Flammen sprühenden liege ich. Und dieses Wort liege ich wird auch oft dafür gebraucht, um zu beschreiben, wie sich jemand hinlegt, um zu ruhen oder auch zu schlafen. Wir hatten das auch schon vor einigen Monaten im Psalm 3 gelesen. Diesen Psalm 3 hatte David geschrieben, als er vor seinem Sohn Absalom weggelaufen ist. Und dort steht das gleiche Wort in Vers 6, Psalm 3, Vers 6. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Also es ist eine sehr ähnliche Situation wie Psalm 57. Wir sehen dort im Psalm 3, wie David inmitten von diesen schlimmen Situationen, inmitten dieser Verfolgung, die Ruhe hat, um einfach in Ruhe auch zu schlafen. Also diese furchterregende Situation bringt ihn nicht um den Schlaf, weil er weiß, der Herr ist bei mir, weil er weiß, der Herr stützt und schützt mich. Und genau dieser Umstand, den wir schon in Psalm 3 sehen, wird von einigen Kommentaren auch auf diesen Psalm 57 übertragen, wo es dann eben heißt, mitten unter Löwen ist meine Seele, unter Flammen sprühenden liege ich. Und so wird es eben so interpretiert, obwohl seine Feinde ihn umringen, liegt er, was davon zeugt, dass er eben hier ruht. Also er liegt und kann ruhig schlafen. Und eben diese Ruhe bekommt er, weil er seinen Blick auf Gott gerichtet hat. Eben auf den Höchsten, der seine Flügel über ihn ausgebreitet hat. Doch hier, diese Ruhe würde er nicht haben, wenn er eben die ganze Zeit darüber nachdenken würde, was seine Feinde ihm alles antun werden, wenn sie ihn schnappen. Wenn wir Gottes Fürsorge und seinem Schutz nicht vertrauen oder vielleicht auch in unserer Angst vergessen, wirklich auf Gott zu schauen, dann wird diese Angst uns innerlich zermürben. Weil wir dann eben immer nur daran denken, was uns alles passieren kann und wie schlimm alles ist. Und dann werden wir keinen Ausweg sehen und dann werden wir auch nicht zur Ruhe kommen können. David hingegen, wir haben es schon gesehen, er vertraute auf Gott. Er durfte auch hier wieder leben, dass Gott dieses Vertrauen nicht enttäuscht. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden, heißt es in Psalm 25. Die auf dich harren, werden nicht beschämt werden. Genau das erlebte eben David, wie wir es in Vers 7 jetzt lesen können. Ich überspringe Vers 6. In Vers 7 heißt es dann, ein Netz haben sie meinen Schritten bereitet, es beugte sich nieder meine Seele, eine Grube haben sie vor mir gegraben, sie sind mitten hineingefallen. Also wir lesen hier, Gott hat David in Sicherheit gebracht. Die Feinde lauern ihm auf, sie waren bereit, ihn zu töten. Das beschreibt er hier so, dass sie ihm eine Grube gegraben hatten, um ihn eben zu töten. Aber er schreibt dann hier, die Feinde selbst sind in diese Grube gefallen. Gott brachte also die Bosheit der Feinde auf sie selbst zurück und beschützte dadurch David. Und durch dieses Eingreifen brachte Gott David weiter zur Ruhe, wie wir es dann in Vers 8 lesen können. Befestigt ist mein Herz, oh Gott, befestigt ist mein Herz. Sein Herz schwankt nicht mehr hin und her. Es zittert auch nicht vor Angst, es ist nicht unruhig, nein, es ist fest. Hier nochmal die Bestätigung, der Blick auf Gott wird uns beruhigen. Und wenn wir auf ihn schauen, dann können wir all unsere Schwierigkeiten, alles, was uns Angst bereitet, auch ganz anders einordnen. Denn wir wissen ja, Gott hat jeden Menschen in seiner Hand. Ja, er hat sogar das ganze Universum in seiner Hand und er hat einen guten Plan für dein Leben. Jedes noch so kleine Detail deines Lebens kann er lenken und wird er auch lenken. Und er hat auf jede einzelne Stellschraube deines Lebens auch Zugriff. Und dann können noch so böse Menschen, die etwas antun wollen und noch so schlimme Umstände auf dich zukommen, als Gottes Kind bist du bei Gott in Sicherheit. Es ist eben auch hier eine so wichtige Sache, dass wir eben nicht immer nur darauf warten, ach, wann wird alles wieder gut, wann sind diese schlimmen Umstände vorbei. Wir müssen vielmehr lernen, inmitten von Schwierigkeiten, inmitten von diesen furchterregenden Situationen zur Ruhe zu kommen. Wir sehen es ja hier eigentlich. David schreibt dieses Lied auf der Flucht. Das ist die Überschrift, als er vor Saul floh. Die Schwierigkeiten waren also noch nicht vorbei. Das wissen wir auch, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen. Aber er durfte, weil er eben auf Gott vertraute, Gottes Schutz erfahren und durfte zur Ruhe kommen, weil er wusste, Gott ist bei mir. Und wenn wir einfach immer nur darauf warten, bis all unsere Probleme gelöst sind und erst dann ruhig werden und uns freuen können, dann werden wir mit sehr viel Niedergeschlagenheit und Unruhe durchs Leben gehen. Aber ich glaube, diese Niedergeschlagenheit und vielleicht auch in gewisser Weise der Pessimismus, der damit einhergeht, ja, das wird unserem guten Herrn, der ja Gutes für uns will, nicht gerecht. Er hat uns kein entspanntes und leichtes, problemloses Leben versprochen. Er hat uns aber versprochen, dass er mit uns auch durch die dunkelsten Täler geht und uns bis ans Ende trägt. Und so können wir zuversichtlich sein und sogar inmitten der schlimmsten Situationen Ruhe und Freude empfangen. Aber genau um das auch zu tun, ist ein weiterer grundlegender Punkt, dass wir verstehen, dass eben Gott das Zentrum von allem ist. Das ist mein letzter Punkt. Gott ist das Zentrum von allem. Das war David immer bewusst und so war auch sein Gebet davon geprägt. Und so springe ich nochmal zurück zu Vers 6, wo David dann sagt in diesem Gebet: Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Und es ist wie ein Refrain in diesem Lied, in diesem Psalm, weil es in Vers 12 dann nochmal wiederholt wird, diese Aussage. Und David drückt damit sein tiefstes Anliegen aus. Gott, du sollst groß gemacht werden. Deine Herrlichkeit, deine Größe soll auf der ganzen Welt offenbar werden. Und so sehen wir, es ging David letztendlich nicht um sich selbst, nicht um seine Probleme. Sein höchstes Anliegen war, Gott groß zu machen. Und Jesus selbst lehrt uns eigentlich das Gleiche, wenn er sagt, dass die Überschrift oder das zentrale Element unseres Gebetes sein soll: Geheiligt werde dein Name. Und diese Einstellung, dass es uns in letzter Instanz immer um Gottes Ehre geht, diese Einstellung muss mehr und mehr unsere Herzen bestimmen. Und dann wird sie auch immer mehr unsere Gebete bestimmen. Wir sehen es bei David, diesen Psalm, diesen Vers 6 betet er inmitten von seiner Not und Angst. So ist die Frage auch hier wieder an dich, auch an mich: Worum geht es dir in deiner Not? Ist dein größtes Anliegen, dass Gott dich rettet und dich von allen Nöten befreit? Oder kannst du es auch akzeptieren, dass Gott manchmal Not zulässt, um einerseits an dir zu wirken und um andererseits auch sich selbst groß zu machen? Gott kann sich auf unterschiedliche Weisen auch in solchen Situationen groß machen. Er kann sich groß machen, indem er unsere Feinde entfernt und uns rettet. Er kann sich aber auch groß machen, indem er uns Schutz und Frieden inmitten von dieser Bedrohung gibt. Und ich glaube, er kann sich sogar groß machen, indem er es zulässt, dass unsere Feinde uns töten. Und dann macht er sich groß, indem er uns zu sich holt. Und wie er es letztendlich macht und was er mit uns macht, ist ihm überlassen. Wir sollten uns aber demütig seiner Führung unterstellen, dann wird er letztendlich nämlich die größtmögliche Ehre bekommen. Und dann, wenn wir diese Einstellung haben, werden wir Gott auch preisen können, so wie es auch David getan hat. Auch hier lesen wir es wieder in den Versen 9 bis 11, die ich jetzt nicht vorlese, aber diese Verse sind dann wieder ein Lobpreis Gottes, so wie wir es in vielen Psalmen auch sehen. Und indem wir Gott dann preisen, drücken wir aus, Gott, du bist zu preisen, du musst groß gemacht werden, nicht wir selbst. Gott ist derjenige, der alles tut, der Gutes tut. Wir haben uns selbst nichts zuzuschreiben. Und auch das können wir immer wieder neu auch in diesen Psalmen, in den Gebeten von David lernen. Denn, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ist es doch schon so, dass wir in unseren Ängsten und Nöten zu Gott schreien, aber es dann irgendwie später vergessen, ihn zu preisen, wenn sich die Dinge wieder zum Guten wenden. Dann gehen wir plötzlich davon aus, ah ja, muss ja so sein. Aber auch das ist sehr unangemessen und das zeugt einfach von einer falschen Haltung gegenüber Gott. Das zeugt vor allem auch von Undankbarkeit. Denn egal, wie Gott mit uns handelt, er ist zu preisen. Und es ist sein Wille, so lesen wir es in 1. Thessalonicher 5, dass wir ihm in allem, in jeder Situation Dank sagen. So durften wir sehen, dass der Blick auf Gott inmitten all unserer Ängste eine beruhigende und auch stärkende Wirkung hat. Denn Gott ist unsere Zuflucht und er hilft seinen Kindern. Er wird uns Ruhe und Sicherheit geben und er ist letztendlich das Zentrum von allem. Und dieser Blick auf Gott bringt Zuversicht und Freude und wird uns helfen, uns demütig der Führung Gottes zu unterordnen. Amen.